Dann kommt als nächstes Kim und sie braucht die Technik.
Dankeschön, Nana. Nana, Katrin und allen Organisatoren, auch Anna und allen anderen für diese Diskussion. Gestern habe ich etwas pessimistischer über die Monster in unserer Gegenwart und Vergangenheit gesprochen. Und ich habe auch gesagt, man könnte Migration als politische Bewegung, insbesondere Migranten und Flüchtlinge, verlangen, Bewegungsfreiheit. Und daran möchte ich anknüpfen. Ich möchte darüber sprechen, dass die grenzüberschreitende Bewegung von Grenzen auch Grenzen bewegen kann, und zwar territorial und ontologisch gesehen. Also wir sehen hier diese Bewegung und Mobilisierung und so. Und ich habe vor kurzem auch ein Stück geschrieben. Also wir reden über die politische Mobilisierung von Flüchtlingen und regularisierten Migranten. Und hier erleben wir, dass Migration als politische Bewegung auch neue Wege berücksichtigt werden müssen, wie Migranten und Flüchtlinge selbst Rechte verlangen, insbesondere das Recht auf Freiheit. Und hierbei geht es auch um die Transversion und soziale Bewegungen. Und ich denke, insbesondere die jüngste Bewegung zeigt das ganz deutlich. Wir haben es mit einer neuen Ära der Proteste in unserer Zeit zu tun. Und wenn wir darüber nachdenken, dann denken wir über unterschiedliche politische Aktionen nach, und die zum Beispiel Märsche, Hungerstreike und öffentliche Orte, Protestcamps und Flüchtlinge und Migranten und diejenigen, die in der Flüchtlingshilfe und Migrantenhilfe arbeiten, verlangen faire Asylprozesse, Zugang zu Arbeitsmärkten und weigern sich gegen Deportation, gegen Zerstreuungen, gegen Migranten, dass die einfach verloren gehen. Es gibt unterschiedlichste Versionen hier. Gestern haben wir auch auf dem Podium gehört, wie verschiedene Beispiele erwähnt wurden. Die ungarische Grenze und die Bewegung, die zu einem Korridor geführt hat innerhalb von Europa. Isabel hat über die forensische Architektur gesprochen und die Mobilisierung, die im Mittelmeerraum stattfinden. Da können wir sicherlich noch mal in der Diskussion drauf eingehen. Sandro hat die Bewegung in Mittelamerika, Mexiko bis in die USA angesprochen. Den Zug La Bestia. Ramsey heute hat über den rechtlichen Aktivismus gesprochen. Anyway, Ihre Diskussion im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, die Untergrundbewegung, und kann das auch mit der Bewegung verorten in den 80er Jahren, Sanctuary City als Zufluchtsort. Und dann gibt es auch dieses Shelter in Buffalo. Also wenn Sie da ankommen, dann können Sie auch in Kanada einreisen. Es gibt hier also diese neuen Flüchtlingswege. Isabel hat sehr provokative Bilder gezeichnet. Frauen, die Flüchtlinge sind. Und hier denkt man über Migrationsauseinandersetzungen und Frauen, um diese Frauenkämpfe nach. Also ich meine, dieser Kampf für die Frauenrechte. Und es geht auch um anderes Vokabular und was hierbei verloren geht und wo die Frauenperspektive bei dieser Bewegung überhaupt eine Rolle spielt. Und hier bestimmte Formulierungen hinterfragen. Sorry hat auch darüber gesprochen, dass wir über die Sprache der Literatur und der Musik sprechen müssen und dass wir ein neues Vokabular erarbeiten können. Zum Beispiel die Türken in der zweiten Generation, was sie für eine Sprache haben. Und sie können uns auch dabei helfen, zu einer unterschiedlichen Betrachtungsweise dieser neuen politischen Ära zu gelangen. Also verorten wir das alles mal. Und ich möchte auch über die angrenzenden Solidaritäten sprechen. Ich habe jetzt nur noch 5 Minuten. Ich versuche das Ganze so straff wie möglich zu fassen. Wir denken oft über die Grenze nach im Sinne von der Trumpschen Mauer. Und ich möchte jetzt postulieren, dass wir aber eher an Mauern denken sollten im Zusammenhang mit den Solidaritäten, die an diesen Grenzen, an diesen gewalttätigen Kontaktzonen passieren. Und auch die Überbrückung, die hier passieren, und überbrückende Ontologien zwischen Gast und Gastgeber, die nicht auf Exklusion, sondern auf der Identifikation basieren, dem Kontakt. Und das ist heutzutage besonders wichtig, denn wenn wir das Feld des Ganzen nicht rechtsextremen Politikern überlassen wollen, dann müssen wir neu denken. Wir müssen darüber nachdenken, wie man zum Beispiel hier dieses Konzept öffnen können, der Staatsbürgerschaft, wie wir es neu definieren können. Und die Frage ist natürlich, können wir Staatsbürgerschaften neu denken? Können wir es anders denken? Und die Geschichte der Staatsbürgerschaft hängt stark von Exklusion, Nationalaufbau, Kolonialismus ab. Aber Peter und andere haben darauf hingewiesen, diese Geschichte wird auch sehr stark geschritten von denjenigen, die die Grenzen erweitern dessen, was wer dazu zählen kann, auf performative Art und Weise, wo die Leute nicht unbedingt einen legalen Status haben. Und die verlangen ganz einfach Inklusion. Es geht um Zugang zu Staatsbürgerschaft. Peter Nersch sagt das zum Beispiel. Können wir das zum Beispiel machen? Also es hinterfragt tiefe Fragen im Zusammenhang mit klassischen Fragen, klassische Themen im Zusammenhang mit der Politik. Was gilt als politische Handlungen? Wer ist Mitglied einer politischen Gemeinschaft? Wer kann als politisches Subjekt angesehen werden? Das alles wird hinterfragt. Aber ich würde behaupten, dass sehr viel Arbeit an der Staatsbürgerschaft, selbstkritische Arbeit, normalerweise davon ausgeht, dass es bei Staatsbürgerschaft qua Definition um die hierarchische Grenze geht zwischen Inklusion, Exklusion, zwischen Mitgliedern, die Staatsbürger sind und die nicht Staatsbürger sind. Und ich würde argumentieren, dass dies daran liegt, dass das Konzept der Staatsbürgerschaft zu sehr bestimmt wird durch den Nationalstaat als politische Form der Gemeinschaft. Wir gehen in unserem Verständnis der Staatsbürgerschaft davon aus, dass im Kern Staatsbürgerschaft die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen betrifft. Dass es eine Beziehung ist zwischen einem Mitglied, das dazugehört und daher bestimmte Rechte hat, und dem Außenseiter, der weniger oder keine Rechte hat. Überlegungen dazu, ob und wie Staatsbürgerschaft zu Nutzen ist, um den Einsatz für Rechte zu eruieren, drehen sich um Lesarten, wie diese Beziehung zwischen selbst und dem anderen implizit verstanden wird. Dennoch wird es oft nicht explizit als Problem thematisiert, sondern man geht davon aus, dass es qua Definition um ein hierarchisches und antagonistisches Verhältnis handelt. Dann wird es eher zu einer Frage, wie man die Grenze theoretisiert. Muss eine Grenze die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen unweigerlich hierarchisch sein? Können wir nicht über Wege nachdenken, wie die physische Grenze und das Ringen um sie sich entspinnt, wie wir es in den verschiedenen politischen Flüchtlings- und Migrantenbewegungen erleben und die rechte Bewegung sehen, letztendlich zu angrenzenden Solidaritäten führt anstelle von Hierarchien? Ich denke, das Ringen der Flüchtlinge und Migranten und die Flüchtlings- und Migranten potenziell ein Denkraum für die Eruierung der Offenheit an bieten, ein Wunsch, um in eine Beziehung einzutreten, und zwar auf eine Weise, die nicht durch Hierarchie vorgegeben ist. Und damit meine ich nicht, dass die Machtbeziehungen verschwinden werden. Ich denke nur, dass ein Missverständnis ist, das manchmal in der Fachliteratur entsteht, bei der Suche nach einem autonomen Raum jenseits der Stadt. Ich gebe einige Beispiele dafür. Die türkische Grenzregion. Das wird vielleicht nachher noch mal thematisiert werden. Also diese Grenze oder diese Karte kennen sehr viele von Ihnen. Also das ist die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland, und hier gibt es auch einen Fluss. Das sieht aus, als könnte man diesen Fluss schwimmend überqueren. Das sieht nicht gefährlich aus, aber die Wasser sind sehr tief und sehr oft sind Menschen dort ertrunken. Und hier sehen wir das Dorf von Sidiro, oder in der Nähe liegt das Dorf von Sidiro, und das liegt nordwestlich von der Stadt Souvros in der Evros-Region von Griechenland, ungefähr 60 Kilometer vom Fluss entfernt. In dem Dorf wohnen ungefähr 465 muslimische türkische Griechen, aber es ist auch der Standort für einen großen Friedhof, wo die Körper beerdigt sind der Migranten, die bei der Grenzüberquerung gestorben sind, entweder durch Ertrinken oder durch Erfrieren. Ungefähr 400 Migranten sind dort begraben. Es wird praktisch zu einer Nekropolis, denn das sind genauso viele wie die Dorfbewohner. Und das ist eine Diffusion der Grenze, um Balibars Begrifflichkeit zu nutzen. Wir müssen nochmal neu definieren, was überhaupt Grenzen ausmachen. Was ist die Hintergrundgeschichte? Also Beamte haben die Körper transportiert in dieses 60 Kilometer entfernte Dorf oder die Dörfer unter der Begründung, dass das muslimische Dörfer waren. Und die Dorfbewohner haben gesagt, ja, das geht jetzt nicht, dass sie keine muslimische Beerdigung kriegen. Und diese Bewegung hin zu den Dörfern hat also letztendlich auch zu einer Beerdigungswelle geführt. Der Friedhof von Sidiro ist ganz einfach nur ein abgegrenzter Trampelpfad, und nur wenn man genau hinschaut, sieht man diese kleinen Hügel, die auf Gräber hindeuten. Und laut der Müftü gibt es einen Plan des Friedhofs, wo er ganz genau weiß, wo wer begraben ist. Aber er gibt auch zu, dass je mehr das überwachsen wird von Unkraut, desto unübersichtlicher wird es. Die Dorfbewohner reden über ihre Rolle, die sie dabei spielen, als Aufgabe ihrer Verantwortlichkeit. Sie sagen, sie müssen ihre Pflicht erfüllen. Sie müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die gestorben sind, ordentlich begraben werden. Und sie nutzen nicht Migranten oder Flüchtlinge, sondern sie nutzen eine kollektivere Sprache. Sie beziehen sich auf diese Menschen als Menschen, die gestorben sind. Und sie beziehen sich auf sie, das ist eine Verschwendung menschlichen Lebens. Diese Todesfälle sind die Auswirkungen der Bürgerschaftsrechte eines globalisierenden Regimes der Regierung, da die EU immer mehr investiert in größere Grenzkontrollen unter Nutzung von Frontex-Mitarbeitern zur Grenzüberwachung. Es gibt Deportationen und Polizisten wollten Migranten nicht registrieren, haben sie ganz einfach wieder ausgesetzt und haben ihre Boote vorher noch leckgeschlagen. Also hier wird also ein ganzes Dorf mobilisiert. Es erklärt sich solidarisch, aber es zeigt auch sehr viel über die Zusammenarbeit zwischen griechischen und deutschen Aktivisten, die zusammenarbeiten und sie helfen Familien hier, ihre Angehörigen wiederzufinden, die verloren gegangen sind. Das ist eine basisdemokratische Entwicklung, die hier zum Tragen kommt. Und das Netzwerk Welcome to Europe beschreibt sich selbst hier als basisdemokratische Bewegung, welche Migration begrüßt und ein Europa der Willkommenskultur zu schaffen. Also so kam es überhaupt zu Sidiro. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. 2010 wurde dieser Friedhof, habe ich diesen Friedhof gefunden. Damals waren dort 200 Leute begraben. Und vor allen Dingen geht es hier um die Erinnerungskultur. Man möchte der Menschen gedenken, die versuchten, nach Griechenland einzureisen und dabei ihr Leben verloren. Wir wollen ihnen etwas Würde zurückgeben. Wir haben eine Zeremonie, wo sie dann sagen, wir wollen diesen Menschen Würde zurückgeben. Sie haben ihr Leben verloren an der Sinnlosigkeit der europäischen Grenzen. Wir haben uns zusammengefunden, um auch denen, die überlebt haben, einen Teil ihrer Würde zurückzugeben. Ein Teil der Würde, die auf dem Weg nach Europa verloren gegangen ist. Wir wollen auch uns selbst Würde zurückgeben, weil wir versagt haben angesichts der Eindämmung dieses mörderischen Regimes und der Schaffung einer Willkommenskultur in Europa. Insbesondere nach dem August 2012, Operation 2012, da gab es dann Grenzmitarbeiter, die eingesetzt wurden. Und das war ein Hydraulikeffekt, wo man eine Grenze zumacht und die andere irgendwo anders bewegen sich die Menschen dann hin. Es geht darum, dass 3.300 Menschen pro Tag 2015 in Lesbos angekommen sind. Aber bevor so viele Menschen nach Europa gekommen sind, gab es natürlich Aktivismus. Und 27 NGOs waren involviert, haben unterstützt. Es gab Professionalisierung von externen NGOs, die hinzugetreten sind. Aber es ist ganz wichtig, sich der Aktivisten zu erinnern, die in Lesbos und so weiter leben. Und PICPA, das ist ein alternatives Empfangszentrum. Also hier wird gemeinsam gekocht. Es gibt gemeinsame Räume, die geschaffen werden. Man versucht, eine andere Art von Raum zu schaffen, wo die Menschen nicht unbedingt als Kriminelle behandelt werden und eingekerkert werden, wie zum Beispiel in Moria. Ich möchte nur einige Beispiele nennen, also wie diese Erinnerungskultur vollzogen werden kann, wie die Menschen zusammengebracht werden. Es gibt die Bewohner in einem türkischen Dorf auf Lesbos. Wir haben auch Menschen wie Youth Without Borders, die arbeiten mit Jungflüchtlingen in Europa, die durch Lesbos gereist sind auf der Reise nach Europa und die sind dann wieder zurückgekehrt und wollen dann denjenigen helfen, die sich nun neu auf diesem Weg befinden. Und sie sind nach Lesbos zurückgekommen, auch unter anderem, um ihre Familienangehörigen, die ihr Leben verloren hatten, zu betrauern. Aber sie sind auch dahin zurückgekehrt, weil sie die Solidarität der Menschen auf Lesbos erfahren haben und sie wollten auch die Neuankömmlinge willkommen heißen. Es gibt auch verschiedene andere Tendenzen. Also Maurice Steele hat einen ausgezeichneten Artikel geschrieben in Citizenship Studies. Das nennt er Grief Activism, also Traueraktivismus. Das basiert darauf, dass man das Recht darauf einfordert, der Verstorbenen zu gedenken. Eine solche Politik ist ganz wichtig bei der Hinterfragung der Auswirkungen von Staatsbürgerschaft als biopolitisches Regime. Denn Jenny Atkins argumentiert zum Beispiel, dass dieser Bedarf, dass man jemanden gedenkt, der sein Leben verloren hat, ebenfalls gleichzusetzen ist mit der Forderung, als Mensch zu oder als Person zu zählen und nicht nur als Regierungsobjekt. Und das kann deswegen ebenfalls revolutionär für die normale biopolitische Ordnung sein. Und Jenny Atkins argumentiert, es gibt eine sehr interessante Beziehung zwischen der Politik der Vermissten und dem, was passiert, wenn Menschen verloren gehen. Und die Art und Weise, wie diese Persönlichkeit regelmäßig produziert wird in den aktuellen Formen der politischen Ordnung im Westen, eine Politik, welche die Personen einfach von der Hand weist, eine Politik, die objektifiziert und instrumentalisiert. Also es ist ganz was anderes, wie Persönlichkeit also reproduziert wird in den, also diese Politik, welche die Position als vermisst meldet, eine Politik, die das Ganze objektifiziert und auch instrumentalisiert, kann ich jetzt nur noch mal wiederholen. Und die Suche nach diesen Fehlstellen kann neu geschrieben werden als Ausdruck einer anderen Form von Politik, eine, wo die Person per se zählt. Abschließend möchte ich sagen, dass diese Beispiele zeigen, dass die Grenze zwar Ausgrenzung und Gewalt erzeugt, aber auch zu einem Brennpunkt werden kann, an dem Solidaritäten entstehen im Zusammenhang mit den Anliegen der Migranten und Flüchtlinge für und an der Grenze. Darauf, glaube ich, bezieht sich auch Nevzat Zoghuk, als er konstatiert, dass Grenzen nicht nur das Ergebnis der Separation sind, sondern auch auf Praktiken der Bezogenheit basieren, welche möglich werden in Zeitpunkten der Spannungen, Konflikte und Widersprüche sowie unerwarteten Deckungsgleichheiten von Intentionalitäten. Die Frage ist, ob diese Momente zu einer alternativen Sicht führen können des Aufbaus von Beziehungen, welche disruptiv, also revolutionär sein können oder sogar transformativ bei unserem neuzeitlichen Verständnis. Also Solidarität und Freundschaft können uns auch bei dem Überleben des Verlustes helfen. Aber es ist auch ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diejenigen, die gestorben sind, ihr Leben verändern wollten. Ihr Tod ist ein Tod auf dem Weg in die Freiheit und das betrifft uns alle. Vielleicht komme ich hier zum Schluss. Man sieht daran die unterschiedlichsten Ebenen der ontologischen Transgression und der binären Logik, dass man zusammenkommt durch physische Bewegung, durch Transgression von verschiedenen territorialen Grenzen und Überschreitung von Normen. Normen entweder in physischer Hinsicht, aber auch Normen auf die Bewegung im Hinblick auf die Bewegungsfreiheit, die uns als Menschen zuerkannt wird.